Ich treffe mich heute Nachmittag mit meinem Nachbar und wir treffen uns immer wieder mal und da kommen wir so in Gespräch und ein Thema, was wir letztens miteinander hatten und was ihr sicher auch habt im Gespräch mit anderen Menschen, ist, dass uns sagt, uns begegnet so dieses Phänomen der Unsicherheit. Wir sind uns alle darüber im Klaren, dass wir in unserem Leben Orientierung brauchen, oder? Wir brauchen irgendwie das Gefühl, dass wir wissen, wo geht die Reise hin. Gerade ist das wichtig in einer Zeit der Ängste, der Orientierungslosigkeit, der Identitätskrise, des Unfriedens und der Sorgen. Und Paulus, er wurde schon erwähnt, ermutigt uns dazu, fröhlich in der Hoffnung zu sein. Römer 12. Gott selbst hat sich auf Krisen und Abgründe unserer Welt eingeladen. In der Person von Jesus Christus hat er selbst erlebt und erlitten, was wir Menschen erleben. Und Jesus Christus ist den Menschen immer würdevoll und liebevoll begegnet. Er hat getröstet, geheilt. Er hat sogar den Tod überwunden. Und das macht Hoffnung, oder? Wenn wir uns das mal vergewissern. Aber es heißt auch in Johannes 17, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das heißt, wir sind von den Wirren und Herausforderungen unserer Zeit, sind wir nicht herausgenommen. Wir stehen mittendrin. Und wir kennen diese Herausforderungen unserer Zeit. Und diese Herausforderungen unserer Zeit, das merken wir im Moment auch weltweit, das erfordert ein Umdenken. Manches wird anders gesehen. Und diese Erscheinungen treten nicht, wie wir das so gerne haben, so ordentlich eins nach dem anderen ab, dass du sagst, so, wir haben das eine jetzt mal durch und dann kommt das andere, sondern es kommt alles so chaotisch nebeneinander. Und ich erwähne mal ein paar Punkte, ihr kennt sie, und das ist jetzt keine schwarze Liste. Ich habe keine Depri-Liste. Aber es ist die Zeit, in der wir leben. Da ist, sage ich jetzt mal, so ein Punkt, ich habe das mal genannt, das ist die Erschütterung unserer Wohlbefindlichkeit. Das ist sicher manchmal hier und dort schon ein bisschen abgeflaut, aber ich glaube, spätestens bei der Corona-Pandemie haben wir ein Stück weit gespürt, es ist nicht so, dass es immer besser und immer leichter wird, sondern dass manche Dinge schwieriger werden. Polarisierungen gab es bis hinein in Familien, in Gemeinden, in Nachbarschaft. Gemeindeformen haben sich geändert. Dann haben wir das Phänomen des Krieges in Europa. Etwas, was wir uns vor 10 Jahren kaum hätte vorstellen können. Dann ist ein Krieg plötzlich doch so nah, lebensverändernd. Wenn wir dann denken an grausame Dinge, die passieren. Ich muss das letztes nochmal daran denken, diesen Dammbruch in der Ukraine bei Cherson. Wir erinnern uns vielleicht, wie ein ganzer Landstrich vernichtet worden ist. Versorgungssituation in Gaza und heute Morgen auf dem Weg hierher habe ich im Autoradio gehört, heute Nacht hat die Iran mit Raketen Israel angegriffen. Das ist Situation, mit denen man kann den Kopf schütteln und man versteht es nicht. Ja. Dann haben wir natürlich noch die Demografie. Soziologe haben gesagt, dass das 21. Jahrhundert, das war das Jahr der Jungen. Aber es sind das 20. Jahrhundert, Entschuldigung, das 21. Jahrhundert, ihr ahnt das, ist das Jahr der Alten, das Jahrhundert der Alten, also Fachkräftemangel und so weiter. Es ist bei Crescione im Moment so, dass auf 20 Absolventen 600 offene Stellen kommen. Dann haben wir noch das Klima, Überschwemmungen, Hitzewelle, Dürre. Wasser wird zu einer immer bedeutsameren Handelsware. Die Unsicherheit nimmt zu. Wie gesagt, das ist keine schwarze Liste. Das ist die Zeit, in der wir leben. Und Jesus hat uns in diese Zeit hineingestellt. Und ich finde es schon spannend, dass ein Zukunftsforscher, Matthias Horks, vor einiger Zeit geschrieben hat, es ist ein leichtes, über globale gesellschaftliche Trends Urteile zu fällen. Sind wir aber auch fähig, Samen statt Sandkörner in all jene Bereiche zu tragen, die uns momentan und in den kommenden Jahren elementar herausfordern werden. Das ist Verantwortung. Und wir sind Christen. Und wenn wir solche Lieder singen wie Leben aus der Quelle, das bedeutet doch, Hoffnung auszustrahlen, ist unser Kerngeschäft. Und das hat Bonhoeffer mal so formuliert: Optimismus ist in seinem Wesen keine Ansicht über die gegenwärtige Situation, sondern es ist eine Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignieren, eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn alles fehlzuschlagen scheint, eine Kraft, die die Zukunft niemals den Gegner lässt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt. Das ist ein Wort. Und wie ist das? In unübersichtlichen Zeiten sind Ratschläge willkommen. Ja? Und werden auch in großer Zahl angeboten. Vor allem die einfachen Lösungen. It wasn't me. Ich war es nicht. Es sind immer die anderen. Die großen Konzerne, die Politiker, Euro oder weiß ich was alles. Immer die anderen. Und nicht umsonst boomen die Trendforscher, weil alle wollen wissen, wo geht die Reise hin. Und wie ist das in der Bibel? Wir haben das in der Schriftlesung gehört. Als prophetischer Realist, so habe ich Paulus jetzt mal bezeichnet, als prophetischer Realist war er davon überzeugt, dass wir chaotische Zeiten erleben werden. Und gerade in 2. Timotheus 3 setzt Paulus sich in eine große Ausführlichkeit mit dem Zeitgeist der letzten Tage auseinander. Er zeichnet das Bild stolzer, liebloser Menschen, denen Vergnügen und materieller Besitz mehr bedeuten als Rücksichtnahmen auf die Bedürfnisse anderer, die stolz auf ihre Errungenschaften sind, aber die nicht im geringsten oder im entferntesten erkennen, in welche vernichtende Spirale der Sünder sie hineingeraten sind. Im Predigttext nennt man das, oder im theologischen Kreisen nennt man das, der sogenannte Lasterkatalog, diesen Abschnitt in 2. Timotheus 3. Ja? Und je näher die Wiederkunft Jesu bevorsteht, ja, umso schwieriger wird es in diesen Bereichen. Und das ist natürlich jetzt nicht in dem Sinn, dass wir sagen, das ist jetzt alles oder das Ende ist nahe. Also ich bin jetzt hier nicht als der Endzeitprophet. Aber es sind Dinge, die sich abzeichnen und die uns helfen sollen, dass wir uns bewusst sind, auf welche Situationen wir hinleben werden. Und manche dieser Symptome und deswegen auch diese Folie Extra Breaking News, manche dieser Symptome, die da in dieser Schriftlesung erwähnt worden sind, kennen wir alle irgendwie, vielleicht auch aus dem direkten Umfeld, sind doch die Warnungen des Paulus genau der Stoff, auf den die meisten Zeitungen und Illustrierte ihre Schlagzeilen beziehen. Bad News is good news. Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, weil die verkaufen sich. Was es aber für uns bedeutet, wir verfallen zu keinem endzeitlichen Katzenjammer. Die Auferstehung Jesu Christi gibt Jesus Christus das Recht, das letzte Wort in die Geschichte zu haben. Und jetzt überleg dir mal, hast du das wirklich verinnerlicht? Was das bedeutet? Wenn die Auferstehung Jesu unseren Sinn durchdringt, also unsere Hoffnung ist, dann verstehen wir zugleich, dass Jesus dadurch das Recht erwarb, das letzte Wort in die Geschichte zu haben. Seit dieser Auferstehung, die wir an Ostern gefeiert haben, hat keine Realität dieser Welt die Macht, unsere Perspektive der gemeinsamen Zukunft mit dem wiederkommenden Herrn zu begrenzen. Wir sind Kinder der Auferstehung. Das heißt, die letzte Grenze unserer Hoffnung wurde durch Jesus Christus überwunden. Der Tod wurde überwunden. Und mit welchen Kraft sind wir im Alltag unterwegs? Das ist dieses einmalige Wort aus Epheser 1, wo es heißt, und er, also Gott, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen worden seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Wisst ihr, um welche Kraft es hier geht? Das ist die Auferstehungskraft. Es gibt ein Buch, auf das ich gerne immer wieder mal hinweise, man kriegt das nur gebraucht. Das geht über den amerikanischen Doktor und Professor Claude Fly, der mal in Geiselhaft in Uruguay war, Ende der 70er Jahre. Und er schreibt in diesem Buch Gott in meiner Angst, und das muss man sich mal vorstellen, wo er dann schreibt, mein Aufenthalt in der Zelle der Tupamuros, also die ihn da entführt hatte, kommt mir nur wie ein böser Traum vor. Es fällt mir schwer, mich an all die verschiedenen Gefühle und Leidenschaften zu erinnern, die mich so umgetrieben haben. Glücklicherweise hatte ich während der ganzen Zeit, hatte er so einen kleinen Senfkorn-Bibel, also er hatte das Wort Gottes bei sich. Und da schreibt er, es wurde für mich die einzige Quelle der Begegnung mit solchen Kräften außerhalb meines Herzens und auch außerhalb meiner Gefängniszelle, die wirksam waren. Das Klappern von Gewehren, das Geräusch von auf den Boden fallenden Patronenhülsen, weniger als 2 Meter von meinem Bett, an dem er gefesselt war, waren für mich, schreibt er, eine Seelenqual. Und ließe mich immer wieder vor Angst schauern. Also wenn man sich das vorstellt, das kann man nachvollziehen, meine ich. Und dann schreibt er aber, die ganze Zeit hindurch hielt mir das Lesen des Neuen Testamentes aufrecht. Und das finde ich eine Aussage über die Kraft des Wortes Gottes in unser Leben, in unser Alltag hinein. Die Möglichkeiten, die wir haben, die Veränderungen in unserem Leben. Paulus sagt dann in Kolosser 3, Vers 10, durch die Veränderung in Christus, jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat, so habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Jetzt sind wir, behaupte ich mal, einigermaßen modebewusst. Aber es fällt uns nicht immer so leicht, glaube ich, in dieser neuen Kleider unterwegs zu sein oder im Bild gesprochen, die anzuziehen. Es muss uns aber bewusst sein, du und ich, wir sind Vorbilder. Wir sind Vorbilder in unserer Zeit. Paulus gibt uns in 2. Timotheus eine Perspektive der Lebensgestaltung, durch die wir uns neu ausrichten können und die uns auch ein Stück weit eine hilfreiche Distanz zum Zeitgeist sichern. Er sagt dann in 2. Timotheus 3, Vers 10, du aber Timotheus bist bei dem geblieben, was ich dir gelehrt habe. Du hast dir mein Leben, mein Ziel, mein Glauben zum Vorbild genommen, dazu auch meine Geduld, meine Liebe und Ausdauer. Und wer hat das geschrieben? Wer hat das geschrieben? Paulus. Gerade bei diesen Punkten mit Liebe und Ausdauer und Geduld finde ich das bei Paulus spannend. Und merkt man auch, mit welchen Veränderungen er in seinem Leben unterwegs war. Paulus war keine von den Medien gefeierte Superstar. Aber er hatte den Mut, sich selbst, seine junge Mitarbeiter Timotheus als Vorbild zu empfehlen. Und auch wir benötigen einander als Vorbilder, wir benötigen einander als Wegbereiter in unsere Jüngerschaft. Das ist eine Chance, die wir als Gemeinden haben, auch hier in unserem Umfeld, wo wir miteinander teilen, was uns im Innersten bewegt. Und kaum etwas ermutigt so stark wie das Glaubenszeugnis von Menschen, die uns nahestehen. Und wisst ihr, das ist für uns Pastoren immer sehr demütigend, wenn es um die Kommunikation geht. Wisst ihr, wie viel Prozent von der Kommunikation verbal geschieht? 7%. Alles andere ist Mimik, Gestik, wie wir Leute im Alltag und wahrnehmen. Und da will ich nicht das Wirken des Heiligen Geistes schmälern. Aber das muss bewusst sein. Unser Leben im Alltag predigt. Und nicht wir selbst sind es, die entscheiden, ob wir anderen ein Vorbild sind oder nicht. Es sind immer die anderen, die uns bewusst oder unbewusst zum Vorbild oder zum Antibild nehmen. Die sagen also, so wie du lebst, nein, danke. Und es muss uns klar sein, dass wir auch durch unseren Lebensstil in unserem Umfeld prägen und beeinflussen. Und das ist jetzt nicht als Druck gemeint. Das heißt jetzt nicht, wir müssen perfekt sein. Wir begegnen in der Bibel starke Ereignisse von der Barmherzigkeit Gottes. David ist als König tief gefallen, als er sich an die Batseba verging. Und obwohl dann der Prophet Nathan David seine Schuld direkt auf den Kopf zugesagt hat, hätte diese natürlich die Möglichkeit gehabt, die ganze Sache und auch den Propheten zum Schweigen zu bringen. Oder hätte sich herausreden können, hätte vielleicht versucht, elegant die Schuld auf Batseba zu schieben. Aber er bekannte sich zu seiner Schuld. Und was ist das Erste, was David erlebt, als er Gott seine Schuld bekennt? Psalm 32, Vers 8, ich will dich unterweisen und ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Also da gibt es einen inneren Zusammenhang zwischen dem, wie ich mit Gott unterwegs bin und die Klarheit von seiner Führung in meinem Leben. Und unser Umgang miteinander prägt. Dein Umgang in deiner Ehe oder im Bekanntenkreis, am Arbeitsplatz oder an der Schule oder wo auch immer. Und jetzt überleg dich mal, wer in deinem Umfeld ist für dich ein Vorbild? Was löst das Vorleben dieses Menschen in deinem Leben aus? Und wenn du einen solchen Menschen hast, dann danke Jesus dafür. Aber haben wir auch den Mut, uns die Frage zu stellen, wo kommt jemand in sein Leben hin, wenn er mich oder dich zum Vorbild nimmt? Paulus sagt im Neuen Testament, folgt meinem Beispiel. Das heißt für uns, wir brauchen immer wieder neu diese Orientierung an die biblische Botschaft. In diesem Bewusstsein, dass wir auch Vorbilder sind oder in diesem Bewusstsein, dass wir einander brauchen, ist eine Grundlage von der Erneuerung in unserem Denken immer wieder neu die Orientierung an dem Wort Gottes. Das heißt dann in Vers 16, 2. Timotheus 3, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den rechten Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Und das sagte Paulus Timotheus. Und Ralf hat es ja vorher gesagt, der Timotheusbrief ist so ein Rundbrief an die Gemeinden, die asiatische Gemeinden. Und Timotheus hat diese Gemeinde betreut und er war schockiert über das, was es alles gibt. Und die Treue Gottes, durch die er damals bewahrt wurde, sollte Timotheus stärken, um auch den Missständen in der Gemeinde und darüber hinaus begegnen zu können. Das Wort Gottes hilft und das Wort Gottes stärkt. Unser Gewissen wird sensibilisiert, wenn wir die Bibel immer wieder neu aufmerksam auf unser Leben anwenden. Das ist jetzt nicht neu, oder? Aber ich war letztens schon bewegt, als ich gelesen habe, dass in einer Untersuchung man in Gemeinden festgestellt, dass nur etwa 5% der Gemeindebesucher regelmäßig das Wort Gottes lesen. Und das meine ich jetzt nicht als so eine Keule. Ich frage mich, Warum leben wir so? Weil wir schneiden uns immer wieder neu diese Möglichkeit ab, dass Gott durch sein Wort in meinen Alltag hineinreden kann. Wir verschließen eine wesentliche Quelle in unserem Alltag. Bleibe bei der Bibel, denn sie lehrt dir den Weg der Rettung. In der Bibel wird klar beschrieben, wie wir gerettet werden. Es wird aufgezeigt, wer Gott ist, was er für mich getan hat. Hier erfahre ich, wo ich mit Gott, mit mir und der Welt dran bin. Bleib bei der Bibel, denn sie hat die Kraft, dich aufzurichten und zu stärken. Bleib bei der Bibel, denn sie macht dich immer mehr zu einem Menschen, der aus einem Guss ist, der immer mehr den Absichten Gottes entspricht. Und wisst ihr, was das Faszinierende ist? Wenn wir so leben, dann kommen wir mehr als nur so gerade über die Runde. Wenn wir die Hilfestellungen des Paulus ernst nehmen und uns am gelebten Vorbild anderer Christen und an die Bibel orientieren, dann soll uns das jetzt nicht nur befähigen, das Leben irgendwie zu meistern und in unserem Alltag nur so ein bisschen über die Runde zu kommen. Wir werden vielmehr dazu befähigt, wie es dann im nächsten Vers heißt, so werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jede Beziehung Gutes zu tun. Das ist die Verheißung über unser Leben, wenn wir das Wort Gottes immer wieder neu Zugang in unserem Leben geben. Und auf die Frage, warum im christlichen Abendland so wenig Menschen Christen werden, und das beschäftigt mich, warum entscheiden sich so wenig Menschen für Jesus? Sagte der frühere EC-Bundesrat Rudolf Westerheide, wir leben zu wenig Beziehungen zur Welt und wir sind zu wenig Gegenentwurf zur Gesellschaft, sondern wir sind der fromme Entwurf der Spaßgesellschaft, indem wir uns bei unseren Veranstaltungen eine schöne Zeit machen. Und darüber hinaus habe ich manchmal den Eindruck, fällt es uns nicht immer leicht, mit Nichtchristen über den Glauben zu reden. Vor allem, wenn es meinem Gegenüber gut geht. Manchmal haben wir so einen Defizitscanner, kennt ihr den? Da bist du im Gespräch mit einem anderen Menschen und dann plötzlich bleibt dein Defizitscanner an irgendeiner Stelle hängen bei deinem Gegenüber, wo man merkt, da stimmt etwas bei dir nicht. Und dann sagen wir, du brauchst Jesus. Und wie fühlt sich dann mein Gegenüber? Aber es passiert. Und es ist wichtig, dass wir im Alltag uns bewusst sind, wir sind als Vorbilder des Evangeliums in unserem Alltag unterwegs. Ich hatte einen jungen Mann, mit dem ich immer wieder joggen war, Charlie. Und Charlie hat einen Schlüsselbund verloren. Dann hat Charlie bei mir angerufen und Charlie war wirklich ein Atheist. Und da rief Charlie bei mir an und ich habe gesagt, Charlie, was kann ich für dich tun? Da hat er gesagt, mein Schlüsselbund ist verloren. Dann habe ich gesagt, das tut mir jetzt leid. Wirst du, dass ich suchen helfe? Da hat Charlie nicht so deutlich geantwortet. Und in seltene helle Momente, die ich habe, habe ich dann zu ihm gesagt, du wirst jetzt doch wohl nicht, dass ich bete. Doch. Und dann habe ich am Telefon mit Charlie gebetet, so in einer liebevollen Art. Also Jesus, wir reden jetzt mit dir über das Telefon, das ist für dich kein Problem. Aber du weißt es ja, für Charlie gibt es dich eigentlich gar nicht mit. Also eigentlich rede ich jetzt ins Nirvana. Aber trotzdem möchte er das. Und er sucht seinen Schlüsselbund. Und dann wie in einem guten Hollywood-Film legt Charlie auf. Da hat sein Schlüsselbund gefunden. Also er hat dann, während wir gebetet haben, plötzlich den Eindruck gehabt, er sollte an die Tankstelle fahren. Und wir kennen vielleicht die Situation, 2 Schlüsselbunde, Schlüsselbund von der Firma, aufs Dach gelegt, getankt, eingestiegen, mit Schwung von Parkplatz gefahren und auf die Gegenüberseite, die gegenüberliegende Seite war der Schlüsselbund im Rasen. Charlie hat gefunden. Wisst ihr, wie ich das erfahren habe? Über seine Frau. Ich war nie wieder joggen mit Charlie. Charlie hat sich von mir distanziert. In meiner Vorstellung wäre Charlie gekommen ins Gemeindehaus, wäre mit mir vor dem Kreuz gefallen und gesagt, Jesus, ich bin so blöd gewesen, es gibt dich. Und dann 5, 6 Jahre später bin ich auf einer Konferenz, laufe an einem Büchertisch vorbei, also auf einer frommen Konferenz, laufe an einem Büchertisch vorbei, höre ich plötzlich eine Stimme, die ich kenne. Ich drehe mich um, wer steht hinter diesem frommen Büchertisch, ein Bild, was für mich überhaupt nicht passte. Wer stand da? Charlie. So, ich möchte uns ermutigen, damit zu rechnen, wie kraftvoll das Evangelium ist und das, was du weitergibst, auch in das Leben von anderen Menschen weiterwirken kann. Und wenn wir das ignorieren, und damit komme ich zum Schluss, benehmen wir uns wie die Menschen in der Erzählung, vielleicht in der bekannten Erzählung des Geschichtsschreibers Matthias Claudius, und das finde ich so anschaulich. Der erzählt eine Geschichte von Menschen, die nicht wussten, wie man sich vom Ackerbau ernähren sollte. Das kannte die nicht. Und da kommt ein Mann in dem Dorf und hat gezeigt, wie man der Erde pflügt, düngt und so weiter. Und da sagt er, das alles müsst ihr tun und das Übrige tun die Einflüsse des Himmels. Die Menschen waren erstaunt, wie aus ein paar Körner so eine Ernte rauskommen kann. Aber mit der Zeit habe ich festgestellt, also mit der Hitze und mit dem Regen und mit dem Wind, das ist so mühsam auf dem Feld. Also wir bauen uns eine schöne Halle. Wir ziehen uns die Wände hoch und wir machen uns ein schönes Dach drüber, damit es auch schön trocken bleibt. Da haben manche gesagt, denkt daran, was dieser Mann uns gesagt hat, das Übrige tun die Einflüsse des Himmels. Ach, sagte die anderen, so wichtig wird das mit diesen Einflüssen des Himmels wohl nicht sein. Und wenn du das jetzt unbedingt willst, dann machen wir eine blaue Decke und wir malen noch mal ein paar Wölkchen dran. Sie baute eine wunderschöne Halle mit einer blauen Decke, mit weißen Wölkchen, pflügte, sägte und düngte, aber es wuchs kaum noch was. Die Einflüsse des Himmels fehlten. Und wir können im Alltag, im Hören auf Jesus, solche Einflüsse sein. So wie wir hier sind in der Gemeinde, in unserem Umfeld. Es gibt eine herrliche Bezeichnung für Gemeinde. Und jetzt könnte ich sagen, Stadtmission Pirmasens, Stadtmission Ottweiler, Saarbrücken oder wie auch immer. Der englische Bischof Leslie Newbigin erklärt, wie das Evangelium, das Wort Gottes, in unsere Zeit übersetzt wird, dass es von Menschen verstanden wird und dass es Menschen verändert. Und das ist eine Definition von deiner Gemeinde, oder? Deine Gemeinde ist die Übersetzerin und die Verständlichmacherin des Evangeliums. Und du bist Teil davon. Wir als Gemeinde in unseren Regionen, wir sind solche Verständlichmacherinnen. Also mit Gott für Menschen. Amen.